Willkommen zum Doppelfilter Nordamerika, der Expertenpodcast des Projekts Camelot. Mein Name ist Martin Thunert, zu meiner Seite mein geschätzter Kollege Tobias Endler. Das Projekt Camelot bietet Nordamerika-Expertise, Analyse und Transfer zu allen Fragen, die die USA, Kanada und Nordamerika betreffen. Wenn Sie Näheres zu uns, Tobias Endler und Martin Thunert, und zu unserem Projekt erfahren möchten, gehen Sie bitte auf www.nordamerikaexperten.de. Heute in der zweiten Folge unseres Podcasts wollen wir uns zum ersten Mal in dann loser Folge mit den Beziehungen der USA unter der neuen Biden-Administration mit verschiedenen Weltregionen beschäftigen. Und beginnen werden wir heute mit dem indopazifischen Raum, konkret mit dem ostasiatischen Raum, speziell mit China. Uns scheint, dass das die Weltregion ist, der die USA auch in Zukunft die meiste Aufmerksamkeit werden widmen müssen. Wie lange, Tobias, steht der indopazifische Raum schon im Vordergrund der USA und wird sich das unter Biden fortsetzen?
Also ich glaube, wir können davon ausgehen, dass sich dieser Fokus auf den Indopazifik, speziell China, das du ja schon genannt hast, in nachgestellter Reihenfolge dann wahrscheinlich auch Indien fortsetzen wird. Eine wichtige Wegmarke, denke ich, war schon während der Obama-Administration, die Biden ja als Vize auch 8 Jahre begleitet hat. Und während dieser Zeit haben die Amerikaner deutlich erkannt, dass sich mit China ein weiterer Gigant an der globalen Tafel niedergelassen hat. Wenn man so möchte, ein Gigant, der auch in Sachen der Fläche, der Bevölkerung, des Binnenmarktes, des Gewichts, das da auf die Waage gebracht wird, also durchaus mit den Amerikanern in baldiger Zukunft wird mithalten können. Und den Amerikanern ist, glaube ich, zu Obama-Zeiten klar geworden, es wird auf Dauer eine strategische Rivalität geben. Das ist die eine Dimension. Aber natürlich verspricht man sich auch Gewinne von einem solch riesigen Markt. Martin, du und ich haben ja mal James Lindsay vom Council on Foreign Relations interviewt, der den treffenden Begriff des Frenemy verwandt hat. Also, dass die Chinesen aus Sicht der Amerikaner sowohl Friend als auch Enemy, sowohl Freund als auch Feind sind. Ein ambivalentes Verhältnis besteht, das sich, glaube ich, unter beiden durchaus fortsetzen wird. Es ist also nicht nur ein Kampf der Systeme, sondern es ist auch eine Großmachtrivalität um Einfluss global. Aber natürlich sehen beide Seiten den großen Gewinn, den sie von einem Engagement miteinander gerade wirtschaftlich haben können. Insofern sehe ich nicht, dass das abreißen oder sich grundlegend in Zukunft ändern wird. Im Gegenteil, ich sehe eine Herausforderung für alle anderen, speziell die Europäer, sich dazu zu positionieren.
Ja, dem stimme ich zu. Zu der Frage, welche Rolle die Europäer spielen werden wir sicherlich in einem der nächsten Podcasts kommen. Natürlich ist es auch so, dass die USA auch im indopazifischen Raum eine ganze Menge Alliierte haben, einige Staaten, die sich die auf den Schutz der USA zählen, wie etwa Südkorea oder Japan, wo ja auch amerikanische Truppen jeweils um so die gut 30.000 stationiert sind, aber auch andere Staaten wie natürlich Neuseeland, Australien und zunehmend auch Indien. Und dann gibt es so ein paar unsichere Kantonisten wie Thailand, die Philippinen, Singapur und so weiter und so fort. Also das ist das Dilemma. Trump hat sich entschieden, in der Trump-Ära war klar, dass die USA einen weitgehend konfrontativen Kurs mit China führen. Es wird sogar davon gesprochen, wenn wir zum Beispiel an den Haupt-China-Berater Trumps, Peter Navarro, einen durchaus nicht unumstrittenen Ökonom, der aber im Weißen Haus direkt in Rufweite Trumps sozusagen gearbeitet hat in diesen 4 Jahren, der mit so Publikationen wie Death Through China und so weiter hervorgetreten ist. Also China kann tödlich werden für die USA. Diese konfrontative Haltung hat in der US-Bevölkerung durchaus viele Fans. Man spricht sogar, dass, ohne dass das näher spezifiziert wird, bis zu 70% der Bevölkerung dahinter stehen. Aber es gibt natürlich auch Kräfte in beiden Parteien, die mit China keine konfrontative Beziehung wollen und die auch keine Entkopplung, also wollen, weil das würde auch das Ende der Globalisierung natürlich, wie wir sie kennen, bedeuten. Wie können wir uns diese Kräfte, die jetzt einen harten Kurs gegenüber China wollen, vorstellen? Was sind das für Leute? Was wissen wir über die? Navarro hatten wir eben schon angesprochen, aber wie steht die US-Wirtschaft? Wie stehen die Leute in den Thinktanks dazu, deiner Meinung nach?
Nun, Navarro ist natürlich gleich das extremste Beispiel. Auch in rhetorischer Hinsicht ist es ja jemand, der keine Gefangenen macht. Ich finde zunächst mal lageübergreifend bemerkenswert, dass die Amerikaner auf China schon so schauen, wie es Francis Fukuyama auch schon mal formuliert hat, also dass nur China den Aufstieg Chinas am Ende verhindern kann. Das ist schon mal, finde ich, eine realistisch nüchterne, man könnte auch sagen, ein Stück weit resignative Einsicht, die ich bemerkenswert finde. Die vielen Amerikanern in den Thinktanks und politischen Strategen in Washington offenbar nur noch die Option lässt, entweder wir kommen mit den Chinesen klar oder wir versuchen dieses Land analog zu den Strategien des Kalten Krieges ein Stück weit in Schranken zu halten, einzuhegen. Du kennst den Begriff natürlich vom Hedging China. Es scheinen also die Optionen relativ begrenzt, bevor man auch nur zum harten Lager gegenüber den Chinesen kommt. Man könnte auch sagen, nur wenn das chinesische Regime zusammenbricht, dann gewinnt Amerika dieses Armdrücken der Giganten. Diesen Eindruck kann man manchmal kriegen. Weniger wahrscheinlich ist die Option, dass es den Amerikanern gelingt, die Chinesen zu überzeugen, dass Amerika die beste Führungskompetenz auch global mitbringt und die Chinesen in einem System unter amerikanischer Führung mitprofitieren. Ich glaube, daran glauben die allerwenigsten mittlerweile in Washington, jemand wie Navarro ohnehin nicht. Es ist auffällig, wie hart und wie radikal der Kurs in Washington gegenüber China von Navarro und Co. gefahren wurde, wenn man sich nochmal kurz vor Augen führt, wie Obamas damalige Außenministerin Clinton ja ganz offen zugegeben hat, dass man mit dem eigenen Banker, also mit den Chinesen, so hart auch nicht umspringen kann. Denn wer möchte schon mit der eigenen Bank so hart streiten, der man Geld schuldet oder die einem Geld leiht? Was ja in dieser Konstellation ganz klar der Fall ist. Also wo kommt diese Härte vor? Ich glaube, dass es verschiedene Gründe hat. Ich spreche mal nur einen an und sicherlich weißt du weitere, die wir ins Feld führen können. Eines ist sicherlich das Dauerproblem der Industriespionage und die Tatsache, dass den Chinesen nachgewiesenermaßen es immer wieder gelingt, in US-amerikanischen Firmen, also Firmen und insbesondere auf dem Technologie- und Digitaltechnologiesektor Industriespionage zu betreiben und wertvolle technologische Geheimnisse mit ins Reich der Mitte zu nehmen. Das ist sicherlich was den Navarros dieser Welt, die auf dem wirtschafts- und handelspolitischen Sektor unterwegs sind, ein gewaltiger Dorn im Auge ist. Ob sie die Maßnahmen dafür entwickeln können, das aufzuhalten, ist eine andere Frage.
Ja, was sicherlich für gerade auch die europäischen oder deutschen Ohren ungewöhnlich ist, dass Leute wie Navarro oder auch die Trump-Administration ihre harte China-Haltung ja begründet hat, dass das im Interesse amerikanischer Arbeiter und Arbeitnehmer sei. Nicht vielleicht der Konsumenten, die profitieren durchaus von sehr billigen und günstigen Waren. Und die Republikanische Partei, die man bis dato eher mit den Business, also mit den Geschäftsinteressen, die gegen eine Abkopplung von China waren, die auch zum Teil noch der Illusion tatsächlich anhängen, dass man China als einen guten Mitspieler in das globale Handelssystem integrieren könnte, die wurden praktisch in der Trump-Zeit kaltgestellt. Und natürlich können Navarro oder auch Trump konnten mit Recht darauf verweisen, dass seit der Aufnahme Chinas in die Welthandelsorganisation WTO in den 90er Jahren tatsächlich es einen enormen Arbeitsplatzabbau in der verarbeitenden Industrie in den USA gegeben hat. Und die framen das so, dass das sozusagen zugunsten Chinas geschehen ist und zu Ungunsten der amerikanischen Arbeiter. Und dieses Narrativ ist sehr, sehr machtvoll in den USA. Das teilen nämlich auch Arbeitnehmervertreter, die ansonsten politisch den Demokraten zuneigen, dass die Globalisierung, so wie sie aus US-Sicht gelaufen ist, zwischen Ende der 90er und bis zur Obama-Zeit, dass die schlecht war für die allermeisten amerikanischen Arbeitnehmer, speziell die in den verarbeitenden Industrien. Und da ist jetzt Biden natürlich in diesem Dilemma, das ich schon eingangs zitierte. Er hat jetzt das Präsidentenamt gewonnen, weil er einen Teil dieser überwiegend weißen Arbeiter, aber nicht nur weißen Arbeiter, die er 2016 an Trump verloren hatte in Michigan, in Pennsylvania und so weiter, wieder zurückgewonnen. Und diese Leute sind mit diesem harten Anti-China-Kurs durchaus einverstanden. Die waren auch nicht böse, als Trump das Virus als China-Virus, also den Covid-19-Virus als China-Virus bezeichnet hat. Gleichzeitig muss aber auch eben Biden sehen, dass, wie du schon sagtest, es gerade in seiner Partei Kräfte gibt, die aus Prinzip her keine Eskalation wollen, die dann auch zu einer militärischen führen kann im Raum. Das sind also so die Bernies dieser Welt, die aber auch Globalisierung kritisieren und von daher selber ein bisschen unklar sind. Und dann gibt's natürlich, und das ist vielleicht für Biden sogar noch wichtiger, die Gruppe, etwa für die Silicon Valley steht, die es am liebsten hätten, was auch so in der deutschen Wirtschaft eigentlich sehr beliebt ist, wenn man trotz aller chinesischen Menschenrechtsverletzungen, trotz aller Aggressivität Chinas gegen Hongkong oder auch im südchinesischen Meer weiter mehr oder weniger Business as usual mit China betreiben könnte. Und das ist das Dilemma, in dem Biden innenpolitisch steht. Und jetzt sollten wir uns vielleicht auch mal gucken, wie steht's denn mit den Alliierten der USA in dieser Region? Länder, die wir vorhin schon genannt hatten, von Australien bis Japan, bis Südkorea, bis Singapur. Wie verhalten die sich denn? Was haben die für Interessen, wie sich USA und China gegeneinander positionieren sollten?
Ist für uns als Europäer letzten Endes, auch wenn das zynisch klingt, meines Erachtens die wichtigere Frage der beiden. Denn du hast schön dargestellt, wie die amerikanischen Arbeiter und Arbeiterinnen natürlich erstmal die Interessen vor der eigenen Haustür verfolgen. Ist legitim, es passiert bei uns in Deutschland ganz genauso. Wenn wir den Horizont etwas weitermachen, um das aufzugreifen und das Globale anschauen, dann ist, glaube ich, erstmal wichtig, in welcher Arena spielt sich diese Auseinandersetzung der beiden Giganten USA und China denn ab. Und unter geostrategischen Gesichtspunkten erstmal haben die Amerikaner ja das Große losgezogen. Das gilt ja gegenüber den meisten anderen Ländern. Russland hat ebenfalls eine sehr viel kompliziertere, / feindlichere Umgebung an Nachbarn zu meistern wie die Amerikaner, die ja im Norden und Süden gut dastehen mit Kanada und Mexiko. Und rechts und links ist relativ viel Wasser. Bei den Chinesen sieht die Nachbarschaft, in der sich das Ganze abspielt, was du angedeutet hast, natürlich sehr viel feindlicher aus. Erstmal die Atommächte Pakistan und Indien, die untereinander hohe Spannungen haben in unmittelbarer Nachbarschaft. Russland, konfliktreiche Grenzregion, die Koreas, Japan, der USA verbündete Vietnam und so weiter. Such dir was aus, das südchinesische, ostchinesische Meer. Wo ist es nicht kompliziert für die Chinesen? Ich glaube, das ist erstmal sozusagen das Theater, die Bühne, auf der sich diese Konfliktsituation abspielt. Das dürfen wir nicht vergessen. Dann die Dauerbrennpunkte Hongkong, die wir derzeit alle auf dem Schirm haben, Taiwan, Tibet. Es hört nicht auf. Und ich glaube, es ist für die Chinesen insofern in letzter Zeit, da komme ich jetzt drauf, während ich mir die Landkarte um China herum vorstelle, schon eine turbulente Situation gewesen, dass die Amerikaner unter Trump mit Nordkorea gewisse Verbindungen aufgenommen haben. Ich glaube, das hat für Irritationen in Peking gesorgt, zumindest für eine gewisse Unruhe. Wie wahrscheinlich das war, dass Nordkorea und Trump, dass diese Buddy-Freundschaft tatsächlich zu was Weitergehendem führt, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, das haben die Chinesen mit einer gewissen Unruhe betrachtet, denn Nordkorea ist schon für sich genommen unberechenbar. Insofern, wenn man Nordkorea mal rausgreift, der erste Problemfall direkt vor der chinesischen Haustüre.
Ja, ich glaube, bei den Alliierten der Amerikaner in dem ostasiatischen oder südostasiatischen Raum haben wir so ein ähnliches Dilemma, wie das hinsichtlich wahrscheinlich der China-Ausrichtung von wichtigen europäischen Ländern ist. Nämlich auf der einen Seite wollen diese Länder China als wirtschaftlichen Handelspartner auf keinen Fall verlieren. Und wir sehen ja auch, dass ein Großteil dieser Länder, auch der Alliierten der USA, etwa auch Australien, jetzt vor kurzem dieses regionale, also abgekürzt RCEP, regionales Comprehensive Economic Partnership Abkommen, unter chinesischer Führung eingegangen sind. Das sind, da ist alles drin, alle Länder drin, mit denen die USA im indopazifischen Raum verbündet sind, außer Indien. Das ist da nicht drin, weil Indien das mit der chinesischen Führung natürlich nicht akzeptieren würde. Also wirtschaftlich wollen auch Australien, weil sie auch abhängig sind von China, eine Entkopplung von China auch wirtschaftlicher Art nicht mittragen. Gleichzeitig fühlen sich einige dieser US-Alliierten aber von dem aufrüstenden China sicherheitspolitisch bedroht und hätten gerne den amerikanischen Schutz. Und deswegen sehe ich hier sowas Ähnliches, wie ich das in Europa und in Deutschland sehe. Man will sich eigentlich nicht entscheiden müssen zwischen China und den USA, weil entscheiden müssen würde heißen, wenn wir uns auf die US-Seite stellen, müssen wir uns notfalls auch wirtschaftlich von China stärker abkoppeln und uns sicherheitspolitisch komplett auf den US-Schutz und auf uns selbst, also Eigenanstrengung, verlassen. Und das ist für viele keine attraktive Option. Aber auch die andere Option zu sagen, wir gehen auf die chinesische Seite, weil wir einfach geografisch, also geostrategisch und wirtschaftlich so stark abhängig sind und die USA das vielleicht auch gar nicht mehr schaffen können, uns zu beschützen und auch gar nicht mehr schaffen wollen. Die Bevölkerung der USA ist sehr kriegsmüde. Das ist auch nicht attraktiv, weil dann würden Länder wie die Philippinen, wie die Koreas, wie Japan, auch wie Australien schon ein wenig unter der Knute Chinas agieren müssen. Also dieses Dilemma ist in Asien ganz stark und das wird auch die Politik der USA da in nächster Zeit sehr stark betreiben. Wie halten Sie oder wie verhindern Sie, dass Ihnen Ihre eigenen Alliierten handelspolitisch von der Stange gehen und sich mit China gemein machen und trotzdem strategisch im US-Camp bleiben?
Ich würde sogar noch eins weitergehen. Ich bin bei dir, was das Handelspolitische angeht und auch was die sicherheitspolitische Dimension angeht, keine Frage. Ich glaube, dass es noch grundsätzlicher ist. Also China ist das gewichtigste Argument seit Jahrzehnten gegen die Vorstellung, dass das US-amerikanische Modell Demokratie und freie Marktwirtschaft in dieser Kombination, das Parademodell des Westens, letztlich das Beste ist, was weltweit bisher in der Entwicklung vonstatten gegangen ist. Das chinesische Argument dagegen hat eine gewaltige Fläche, ich meine um die 9,6 Millionen Quadratkilometer, 1,4 Milliarden Einwohner und ein Bruttoinlandsprodukt von 13,5 Billionen Dollar in etwa, ein Wirtschaftswachstum, das auch im Corona-Jahr 2020 immer noch um die 2,3-2,4% erreicht hat, das im Krisenjahr in dem Land, in dem Covid zunächst als erstes aufgetreten ist. Also China ist ein gewaltiges Argument, dass die Fukuyamas dieser Welt und auch deren Nachfolger und Nachfolgerinnen verdauen müssen, wie ein autokratisches politisches Modell mit einer vergleichsweise liberalen Wirtschaftsordnung recht erfolgreich zusammengehen kann. Wie man moralisch, ethisch dazu steht, ist eine ganz andere Frage und ich sehe das hochkritisch. Der Preis für die Bevölkerung, für die Menschen ist enorm, viel zu hoch. Aber zum jetzigen Zeitpunkt steht dieses chinesische Modell im Raum. Jenseits der handelspolitischen und der sicherheitspolitischen Fragen ist es eine Grundsatzfrage auch der Ideologie, wie möchten sich moderne Gesellschaften im 21. Jahrhundert positionieren? Und da macht China derzeit ein starkes Argument für sich.
Ja, und deswegen ist es auch für die USA, glaube ich, wichtig. Denn wenn sie sich tatsächlich zurückzögen, vor allen Dingen auch militärisch, strategisch, vor allen Dingen aus dem Westpazifik, dass es sich aus dem Indischen Ozean, da ist auch China noch nicht so dominant. Das ist auch eher ein Raum natürlich, der für Indien, Australien und so weiter interessant ist. Aber wenn sie sich da zurückzögen und den Hegemonialanspruch etwa der Chinesen im Südchinesischen Meer und den angrenzenden Gebieten anerkennen, wäre es mit dem Weltmachtanspruch der USA vorbei. Denn in dieser Weltregion leben natürlich die meisten Menschen. Und das ist die fürs 21. Jahrhundert entscheidende. Das sind die wichtigsten Seefahrtswege. Und wenn die USA sagen, da haben wir keinen primären Gestaltungsanspruch mehr, da sind wir nur noch ein Spieler unter mehreren, dann sind die USA natürlich immer noch eine wichtige Macht, aber sie sind keine Weltmacht mehr. Und im Moment will das natürlich niemand in den USA. Aber wie gesagt, Wie reagieren auch die Verbündeten der USA auf eine andere wichtige Initiative von Chinas? Die wird bei uns immer, finde ich, ein bisschen missverständlich Seidenstraßeninitiative genannt. Das englische Begriff One Belt, One Road zeigt, dass das auch eine starke maritime Komponente hat, die vielleicht sogar noch wichtiger ist als die Zugverbindungen, die es dann von China bis nach Duisburg wieder geben soll. Das ist auch wichtig, das ist die Seidenstraße, aber das maritime Element, das dann durch den Indischen Ozean geht, nach Afrika hinein, über den Nahen Osten, das ist wichtig. Und hier ist, glaube ich, anschließend, was du sagtest, ist für die Länder ist zum Teil attraktiv, dass China hier wirtschaftlich investiert in oft sehr arme Länder, angefangen von Pakistan bis in viele afrikanische und auch zunehmend arabische Länder hinein. Und diese Länder auch wirtschaftlich von sich abhängig macht, das wissen die, glaube ich, auch. Aber es werden keine Forderungen wie Menschenrechte, Arbeitsbedingungen gestellt, was natürlich die westlichen Staaten an diese Länder oft verknüpfen. Und das ist sicherlich auch die Herausforderung. Gelingt es den USA, auch ihre Partner etwa in Europa, das wäre dann das Thema eines weiteren Podcasts, das können wir heute nicht klären, abzubringen davon, sich an dieser Initiative zu beteiligen. Wie schätzt es du ein? Wie stark ist die Beteiligung von amerikanischen de facto Alliierten in Asien und außerhalb Asiens an dieser Initiative?
Zunehmend stark, würde ich sagen. Ich teile deine Einschätzung. Man kann, finde ich, auch europäischen Ländern nicht verdenken, dass der chinesische Ansatz und dieses Angebot eine gewisse Attraktion mit sich bringt. Also etwa den Serben, die auf medizinisches Personal, auf Impfmaterial, Masken und so weiter jetzt in der Corona-Pandemie aus China natürlich mit offenen Händen, offenen Türen reagieren. Man kann es den Griechen, finde ich, nur in Teilen verdenken, wenn sie ihre Häfen wie Piräus und so weiter den Chinesen verkaufen. Unabhängig davon, dass ich das äußerst schwierig finde, dass Piräus, dass Triest, Duisburg hast du genannt, Brückenköpfe des chinesischen Drachen, wenn du so willst, in Europa sind, werden und sich dazu entwickeln. Das ist schwierig, aber wer wollte es denen denn verdenken angesichts der Alternativen, die ihnen gegeben werden? Und ich finde, du hast einen wichtigen Punkt gemacht. Die Chinesen stellen, das ist interessant, / brisant, stellen ihr eigenes Land, ihren Ansatz nicht als Modellcharakter einer Nation für die Welt unbedingt heraus, genauso wenig, wie sie sich einmischen in die inneren politischen Belange ihrer Geschäftspartner, hätte ich fast gesagt. Das gilt ja auf dem afrikanischen Kontinent genauso. Das wird alles ausgeblendet, aber die Chinesen verzichten auch auf den missionarischen Charakter, den die USA eben lange Zeit doch in die Welt getragen haben und jetzt nach 4 Jahren Trump schwerlich in die Welt tragen können, weil es natürlich an Glaubwürdigkeit mangelt. In dieses doppelte Vakuum stoßen die Chinesen, relativ ideologiefrei, aber sehr merkantilistisch, sehr auf wirtschaftlichen Profit hin orientiert. Und das ist ein attraktives Angebot in unseren turbulenten Zeiten, wo alle, ja, auch ganze Länder nach Halt suchen, zum Beispiel innerhalb der EU.
Ja, ich will jetzt am Schluss noch kurz die Diskussion, die wir hier angerissen hatten, zu der amerikanischen Asien-, Indo-Pazifik- und China-Politik kurz zusammenfassen. Der eine Punkt ist, es kam, glaube ich, raus, dass die Bidensche Politik keine völlige Zurückweisung des America-First-Ansatzes Trumps sein wird, sondern auch ein Kuschelkurs gegenüber China wird es auch unter Biden vermutlich nicht geben. Aber es wird auch kein Zurück geben zu dem pro-globalistischen Politik unter der Obama-Ära, wo ja der Präsident dieses Abkommen Trans-Pacific Partnership ausgehandelt hat, dem die USA da nicht beigetreten sind. Denn am Ende der Obama-Ära waren alle dagegen. Trump war dagegen, aber auch Bernie Sanders, Hillary Clinton waren alle dagegen. Also es wird irgendwo dazwischen, zwischen America First, wird anders genannt werden, und dem alten Globalismus angesiedelt sein. Und zweitens, das werden wir bald sehen, es kommt zu einem Online-Treffen der Regierungschef der sogenannten Quad, also das sind Canberra, also Australien, Tokio, Japan, Neu-Delhi, Indien und Washington, USA. Die USA hoffen aus diesen Ländern vielleicht sowas wie eine Sicherheitsarchitektur Asiens zu entwickeln, die irgendwann mal vielleicht NATO-Charakter haben kann. Und es wird sich jetzt zeigen, ob bei sowas tatsächlich Indien und Australien, ob die wirklich auch bereit sind, in diese Richtung zu gehen. Ich bin da sehr skeptisch und deswegen wird uns das Thema auch in den späteren Podcasts noch sehr oft beschäftigen.